Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 6. Das tat Gott. Teil 2. Auf das jeder Mund verstopft werde. Herr Peter ging an der linken Seite des Gefangenen den Gang hinauf, als ob er einen Ehrengast durch die Kirche geleitete. Vor dem Altar verneigten sich beide Pfarrer tief. Dann wandten sie sich zur Linken durch die niedrige Tür zur Sakristei. Der Pfarrherr schob die Eisentür hinter ihnen zu und drehte das schwere Schloss herum. Mit einer Handbewegung bot er seinem Gast an, sich in den hohen Lehnstuhl am Sakristeitisch zu setzen. Herr Andreas blieb stehen. Aufrecht und schmal. Sein entstelltes Gesicht mit den halbdaumenlangen Bartstoppeln war flammend rot unter den Lehmspritzern. »Peter«, sagte er, »du bist feige. Du verrätst Gottes Kirche in allem, was du tust. Warum liefst du deiner Wege, als sie ihre Leichenschändung begannen?« Herr Peter sah sehr still vor sich hin. Er antwortete langsam, ohne seine gewöhnliche Hitzigkeit.
»Ich musste mit Gott reden.«
Der andere musterte ihn misstrauisch.
»Und was sagt dein Gott?«
»De sine ab ira, et de relinque furorum, cuniam qui malignantur exterminabuntur, sustinentes autem dominum, ipsi hereditabuntur terram. Stehe ab vom Zorn und lass den Grimm. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben.« Herr Andreas schwieg.
»Gott sagte, sei stille und erwarte Hilfe von oben. Du bist hier in Wie eingesetzt, das Wort zu verkündigen und die heiligen Sakramente auszuteilen. Aber du bist nicht eingesetzt, alles Böse an einem Tag zu zerschmettern.«
Die Sonne, die durch das schmale Fenster hereinschien, wurde von schwarzen Rauchwolken verdunkelt. Es prasselte und knisterte da draußen. Zwischen den verschränkten Eisenstangen in der Maueröffnung waren rote Flammen zu sehen, die die Blätter der Ahorne versenkten. Herr Andreas sah lange auf seinen Amtsbruder.
»Welche Hilfe hat jener, der da draußen verbrennt, davon, dass du das Wort verkündigst und die Sakramente austeilst?«
Jetzt lachte Herr Peter ein stilles Lächeln.
»Mit ihm hat's keine Gefahr. Morgen lasse ich die Asche und die Brandklumpen zusammenkratzen und lege alles zusammen ins Grab zurück. Und der gute Gott wird schon am Auferstehungstage die Staubkörner wiederfinden, die einstmals Clemens zu Brodetorp hießen, ob sie nun hier auf dem Kirchhof liegen oder in alle Winde verstreut sind. Es ist mehr schade um Herrn Tönjes.«
Herr Andreas zog die Augenbrauen einen Augenblick hoch, als ob er sich gewundert hätte.
»Wie meinst du?« »Ist es nicht schade um den Sünder? Hier ist Herr Tönjes von Gott eingesetzt, das Schwert zu führen und das Recht zu wahren. Und nun geht er wie der gröbste Gewalttäter vor. Was glaubst du, wird das Ende bei sowas sein?«
»Das habe ich ihm ja gesagt«, sagte Herr Andreas.
»Verflucht ist er von Gott! Aber du schwiegst und schlichest in die Kirche. Du sollst doch wohl den Sündern sagen, was Gott über sie denkt?«
Herr Peter nickte ruhig.
»Ja, das ist gerade Sache der Heiligen Kirche. Den Sündern zu sagen, was Gott von ihnen denkt. Zu ihnen zu gehen mit der Botschaft, dass Gott über all ihre Sünden zürnt, und dennoch sie alle ohne Grenzen liebt und nicht will, dass ein einziger von ihnen umkomme. Diese Botschaft allein kann Herrn Tönjes und seine Knechte erlösen. Darum liegt eine so große Macht darin, dass ich das Evangelium zu der Stunde predige, wo sie eine Möglichkeit haben, es aufzunehmen. Man soll nicht Gottes Wort zu einem Knüppel machen und ihn gerade dann gegen die Sünder führen, wenn sie mitten in ihren weltlichen Streitigkeiten stecken, Da glauben sie nur, dass man sich in ihren elenden Hader mischen will und von ihren Widersachern gedungen ist. Genauso wie Herr Tönnies jetzt glaubte, dass du ihn nur aus dem Grunde verfluchtest, weil du es mit Dacke hieltest.
Wieder sah Herr Andreas lange und forschend auf seinen Amtsbruder.
Ja, sagte er. Könntest du Herrn Tönnies bekehren, dann würde ich an deine Ketzerlehre glauben.
An die sollst du glauben, weil sie in Gottes Wort gegründet ist. Wenn Herr Tönnies bekehrt wird, so ist das weder mein noch dein Werk, sondern Gottes. Wir haben nur Gottes Wort zu verkündigen und dann für ihn zu beten.
Nun sah Herr Andreas beinahe etwas spöttisch aus.
Meinst du, du hättest für Herrn Tönnies und seine Bekehrung gebetet?
Ich betete für ihn, während die Männer gruben.
Da kam ein nachdenklicher, beinahe beschämter Zug in das verwilderte Gesicht des Frierumer Priesters. Er dachte daran, dass er selber vergessen hatte, für seinen Plagegeist zu beten. Er hatte sich freilich vorgeworfen, dass er Herrn Tönnies nicht liebte. Aber das hatte er nur deshalb getan, weil er an sich selbst und seine eigene Erlösung dachte. An Herrn Tönnies Erlösung hatte er nie gedacht. Er sagte unsicher, »Aber nützt das etwas?«
»Danach fragt Gottes Kirche nicht. Sie ist hier in die Welt gesetzt, das Wort zu verkündigen. Unterdessen soll sie beten und leiden.«
»Aber du meinst doch wohl nicht, dass wir uns wehrlos allem Bösen aussetzen sollen?«
»Die Kirche soll nicht mit dem Schwert streiten. Das soll die Obrigkeit tun.«
»Aber wenn die Obrigkeit das Schwert gegen die Kirche wendet?«
»So soll die Kirche beten und leiden und vergeben, bis Gott eine andere Obrigkeit dorthin setzt.«
»Aber sieh nun den König an!«
»Ja, was ist mit ihm?«
»Er ist ein Bluthund und ein Übeltäter und ein Kirchenschänder.«
»Vielleicht. Und was sollst du mit dem tun, der dich verfolgt und dir alles Üble tut?«
Andreas schwieg.
»Du sollst beten für ihn und ihn segnen. Hast du das getan?«
Nun schlug der Gefangene die Augen nieder. Etwas unsicher, sagte er, »aber da wird ja ein Christ wehrlos?«
»Keineswegs. Hast du nicht Gott? Er hilft uns weit mehr, als wir verdient haben. Zum Ersten hält er ja zuallermeist eine gute Obrigkeit an der Macht, die die Gewalttäter züchtigt, so dass du sicher leben kannst. Und wenn es Gott gefallen sollte, uns durch der Gewalttäterhand zu züchtigen? Hast du dazu etwas zu sagen? Was bist du selbst?«
»Ein Sünder«, sagte Herr Andreas sehr leise.
»Kann ein Sünder eine schlechtere Obrigkeit bekommen, als er verdient hat?«
Der Gefangene hob langsam sein zerstörtes Gesicht. Er war ganz ruhig jetzt und die Falten hatten sich geglättet. »Nein«, sagte er, »daran habe ich nie gedacht.« Herr Peter nickte langsam.
»Das dauert, bis man an so etwas denkt. Das ist das große Geheimnis von Gottes Reich, siehst du? Vergebung ohne Grenzen zu empfangen, jeden Tag. Und Vergebung ohne Grenze zu gewähren, jeden Tag. Einen Gott zu besitzen, der die Sünden nicht zählt, weder groß noch klein. Und dann selber weder Großes noch Kleines zählen, sondern um Christi willen froh sein, dienen, helfen, vergeben und segnen zu dürfen. Ja, froh sogar leiden zu dürfen, um seines Namens willen. Vom Fleisch wird das als reine Wehrlosigkeit empfunden. Aber, siehst du, wir haben eine Macht hinter uns, die die Welt nicht sieht. Und wenn wir Gottes Wege gegangen sind und getan haben, was in menschlicher Macht steht, und alle Hilfsquellen sind ausgeschöpft, dann haben wir noch kaum an unsere festen Bestände gerührt. Da ist noch Gottes Macht vorhanden. Und wenn wir dann beten, dann dürfen und sollen wir glauben, dass der Sieg gewonnen ist.
Andreas, fuhr er fort. Einmal im vergangenen Herbst stand ich hier, an genau derselben Stelle, wo ich jetzt stehe. Draußen in der Kirche lärmten Dackes Leute und brüllten, dass sie mich an der Tingeiche mit dem Kopf nach unten aufhängen wollten und ein Feuer darunter anmachen. Sie wussten ja, dass ich der Gemeinde abgeraten hatte, an dem Aufruhr teilzunehmen. Hier stand ich, und da standen die Kirchenältesten. Die Messe sollte gerade beginnen. Ich hatte das Messgewand an, der Kelch stand auf dem Tisch. Da fielen wir alle zusammen auf die Knie. Ich konnte nur beten: Herr, jetzt ist die Sache dein. Willst du uns retten, wie du die drei Männer aus dem brennenden Feuerofen rettetest? So kannst du es. Und willst du uns sterben lassen, um deines Namens willen? So ist das eine größere Gnade, als wir verdient haben. Dann zogen wir den Eisenriegel zurück und ich ging vor den Altar mit dem Kelch in der Hand. Da tat Gott ein Wunder. Wie es zuging, begreife ich nicht. Aber irgendeiner schrie, sie sollten den Kirchenfrieden halten und den Priester gewähren lassen. Dann setzten sie sich hin, und mir ward die Gnade von unserem Erlöser am Kreuz und unserem Erlöser in der Todesstunde zu predigen, so daß ihre Gesichter lang und glatt wurden und sie hinterher dankten für ein Wort des Trostes, das ein Sünder in dieser bösen Zeit zu hören gebrauchen konnte. Herr Andreas war in den hohen Stuhl hinabgesunken. Die Hände, die noch immer zusammengekettet waren, hatte er auf den Tisch gelegt. Draußen bollerte das Feuer und die Funken wirbelten in glühenden Schwärmen zu den Wolken auf. Herr Peter atmete tief.
Vergib mir, Bruder. Hier stehe ich und schwatze wieder von mir selbst. Ich sollte vom Erlöser in der Stunde des Todes reden. Jetzt geht es um dich. Kann ich etwas für dich tun?
Der andere blickte hoch. Ein kleiner, trotziger Funke klomm in seinem Blick auf. Ja, Peter, wenn du mir einen rechten, katholischen Beichtvater verschaffen könntest, ehe ich sterbe.
Von Herzen gern könntest du, welchen Papisten du willst, haben, wenn einer herbeizuschaffen wäre. Aber Johann sitzt gefangen, der Propst liegt todkrank und Bengt zu Odessio hat sich mit seiner Haushälterin verheiratet und lebt jetzt in einer ehrlichen Ehe, so daß er wohl nicht länger taugt. Übrig bin bloß ich. Und dass ich mich für einen besseren Katholiken halte als du und Gott danke, dass wir im Begriff sind, hierzulande die rechte alte katholische Kirche mit Gottes reinem und lieblichem Evangelium wiederzubekommen, das verfängt natürlich nicht bei dir.
Er setzte sich auf den Stuhl Herrn Andreas gegenüber. Dieser war zusammengesunken. Offenbar hatte er nur für einen Augenblick durch den Verdruss seine Kraft zurückgewonnen gehabt. Seitdem der Zorn in seinem Blick erloschen war, war er wieder gleichgültig und grenzenlos müde wie zuvor.
Andreas, Bruder, sagte der Pfarrer, vergib mir, dass ich noch in dieser Stunde mit dir zanke. Jetzt vergessen wir das hier alles. Jetzt sind wir nur zwei Sünder. Über uns haben wir Gott, den einzigen, den es gibt. Dort an der Wand haben wir das Bild seines Sohnes, unseres Erlösers, des einzigen, den es gibt. Vor uns haben wir den Tod und das Gericht, das gleiche für uns beide, obgleich du anscheinend zuerst gehen musst. Nun frage ich dich als Freund und Bruder: Willst du beichten und deine Schuld abladen?
Ja, unendlich gerne, aber nicht vor dir. Bin ich bis jetzt meiner Kirche treu gewesen, so will ich's bis zum Tode sein. Herr Peter schaute auf mit seinem raschen, dunklen Blick, der jetzt wie eine gezogene Klinge war.
Bist du treu gewesen gegen deine Kirche? Hast du ihr ohne Sünde und Versagen gedient?
Es wurde eine Weile still. Nein, nein, keineswegs. So meine ich's nicht. Aber versteh doch,
In all meinem Elend habe ich dennoch immer unsere heilige katholische Kirche geliebt. Und da will ich auch nicht angesichts des Todes etwas tun, das enthalten würde, dass ich der Ketzerei auch nur einen kleinen Finger reichte.
Auch ich liebe unsere heilige katholische Kirche. Darum freue ich mich, ihr in dieser Zeit dienen zu dürfen. Mitten in allem, was uns bedrückt, steht es mit der Kirche jetzt doch besser als in vielen hundert Jahren. Jetzt haben wir Gottes Evangelium und Gottes Sakrament wieder in ihrer Reinheit und Kraft. Und nunmehr frage ich dich, Kraft Gottes Wortes und im Namen unserer heiligen katholischen Kirche, ob du Beichten und Vergebung deiner Sünden empfangen willst.
Herr Andreas hob sein niedergesunkenes Haupt ein ganz klein wenig. »Das nützt nichts, Domine Petre«, sagte er. »Wenn du wüsstest, wie übel es mit mir steht, würdest du mich besser verstehen. Sünden habe ich allzu viele, bis ins Herz hinein. Da will ich wenigstens von niemand mir meine letzte Ehrenkrone nehmen lassen, dass ich bei dem alten Glauben geblieben bin. Bis zum Letzten.«
»Gerade alle unsere Ehrenkronen muss Jesus Christus von uns nehmen, um unser Erlöser werden zu können. Alles, was mir ein Gewinn war, alles, hörst du, auch die Unsträflichkeit, habe ich für Schaden geachtet, auf das ich Christus gewinnen möge, sagt St. Paulus.«
»Aber die Unsträflichkeit kann doch nicht Sünde sein?«
»Doch, gerade das kann sie, wenn man sie für Gewinn achtet. Wenn man sie zu seiner Ehrenkrone macht und vor Gott hintritt und meint, dass alles solle etwas vor ihm gelten, da schmäht man Christus. Da nimmt man ihm seine Erlöserehre. Erinnerst du, was St. Paulus sagt? Wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz hätte erlangt werden können, dann hätte Christus nicht am Kreuz zu sterben brauchen. Wenn du deine Sünden hättest wieder gut machen können, wozu hätte Gott dann seinen Sohn in den Tod schicken sollen?
Sollen wir also sündigen, um Christen zu werden?
Nein, aber wir sollen unsere Sünden erkennen. Wir sollen Gottes Geist das ganze Elend bloßlegen lassen, so wie es ist. Dann saust unsere ganze Unsträflichkeit hinunter in den Sündenpfuhl. Was sind deine Gebete? Voller Hoffart und böser Gedanken. Ein Teil Unlust, ein Teil Zerstreutheit, ein Teil Selbstzufriedenheit. Was sind deine Armut und deine Kasteiung? Voller Sünde, eitel Gedanken an dich selbst und deine eigene Ehre. Heimlicher Stolz unterläuft mitten in der Demut ebenso dick, wie der Wurm in altem Mehl kriecht.
Herr Andreas hob langsam sein Haupt. Offensichtlich horchte er auf. »Wie kannst du das wissen?« sagte er.
»Daher, dass es in der Bibel steht. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes.«
»Aber die Heiligen dann?«
»Waren ebenso. Gerade St. Paulus, der heilige Apostel, fand ja nichts Gutes in seinem Fleisch. Und all die Heiligen haben gewiss das Gleiche erfahren müssen. Denn es ist hier kein Unterschied, sagt die Schrift.«
»Es müsste doch wohl ein Unterschied sein zwischen Heiligen und Sündern?«
»Nicht vor Gott. Es steht ja geschrieben, sie sind alle zumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Vor Gott sind die guten Taten der Heiligen voller Würmer, die die Äpfel zerfressen. Vor ihm wird unser Mund verstopft, und die ganze Welt steht mit Schuld da. Hinter dem Heiligenschein sitzt die gleiche Lust, angesehen zu werden oder etwas zu gelten, wenigstens vor dem eigenen Gewissen. Auch das ist eine Art Hochmut.«
»Aber da müssten ja alle in die Hölle kommen?«
»Freilich müssten sie das, wenn nicht Christus für alle gestorben wäre. Wenn nicht seine Gerechtigkeit ausreichte, um alle Sünden der ganzen Welt zu überdecken. Dass St. Paulus in den Himmel kam, das ist ein ebenso großes Gnadenwunder wie der Schächer am Kreuz.«
Er beugte sich vor, presste die gefalteten Hände gegen den Tisch und sprach voll Eifer:
Andreas, nicht deine Sünden trennen dich von Gott, sondern deine Tugenden. Oder richtiger, dass du unbedingt etwas willst vorweisen können, ehe du vor Gott trittst. Darum musste Gott dir das Heiligkeitsgewand abreißen, das du in Frierum trugst. Nicht, weil du eifrig und fromm warst. Gott gebe, dass alle Priester so eifrig gewesen wären wie du. Sondern deshalb, weil du es zu deinem Glaubensgrund und deiner Gerechtigkeit machtest und es zwischen dich und Christus schobst. Jetzt bist du elend, arm und nackt, wie der verlorene Sohn. Jetzt wartet der himmlische Vater auf dich. Jetzt will er dich an seinen Busen schließen und dir das kostbare Kleid anziehen, das Christi Gerechtigkeit heißt, in dem nicht ein einziger Faden von deinen Händen gesponnen ist, das aber gerade darum in Ewigkeit hält. Es klopfte an die Tür. Der Pfarrherr zuckte zusammen und fragte rasch:
Andreas, glaubst du an den Herrn Jesus?
Der andere blickte mit großen Augen auf. Ja, das tue ich. Herr Peter erhob sich.
Dann sind dir deine Sünden vergeben, um seinetwillen. Willst du, dass ich dir die Absolution geben soll?
Der Gefangene sah wieder auf mit einem langen, hungrigen Blick. Es klopfte an der Tür, härter. Aber wenn ich es nicht glauben kann? Der Pfarrherr faltete die Hände. Die Augen schlossen sich und eine scharfe Falte grub sich quer über die Stirne ein. Dann blickte er wieder auf und sagte mit zitternden Lippen:
So sollst du Gott die Ehre geben und es auf jeden Fall glauben.
Nun erscholl ein ganzer Wirbel von Schlägen an der Tür. Es echote und krachte in der kahlen Sakristei.
Macht auf!
Das war Herr Tönnies Stimme.
Wartet ein wenig, Herr, rief der Pfarrherr. Ich bin noch nicht fertig.
Hilft nicht. Der Gefangene muss vor der Mittagsstunde hingerichtet werden. Bis dahin muss die Messe beendet sein. Das ist der Befehl des Gerichtsherrn.
Herr Peter stand weiter mit hart gefalteten Händen und sah unabgewandt mit seinen brennenden Augen auf den Gefangenen.
Domine Andrea, omnis qui credit in eum, non periat, sed habeat vitam aeternam. Confide fili, remituntur tibi peccata tua. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht vergehen, sondern das ewige Leben haben. Sei guten Muts, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.
Da neigte der Gefangene sein Haupt gegen den Tisch und brach in Tränen aus.
Das kann nicht so einfach sein, sagte er.
Der Pfarrherr war leichenblass geworden. Ein gewaltiger Schlag donnerte gegen die Tür. Jemand musste das untere Ende einer Hellebarde mit voller Kraft dagegen gerammt haben.
Wenn ihr jetzt nicht Schluss macht, sprengen wir die Tür,
rief Herr Tönnies. Der Pfarrherr stützte sich auf die Tischkante. Er sah aus, als ob ihm alles eingestürzt wäre.
Ja, sagte er, es ist vielleicht das Beste, wenn wir Schluss machen. Nun vermögen meine Worte nichts mehr. Nun musst du es in die Hand nehmen, großer Gott. Andreas, Bruder, jetzt kommt Gottes Geist, um dein hartes, hochmütiges Herz zum Glauben zu bewegen. Glaube nur, so wirst du erlöst. Gott segne dich.
Er ging und öffnete die Tür. Herr Tönnies trat mit schweren Stiefeln ein. Die Stille, die ihm aus der Sakristei entgegenschlug, benahm ihm die Sprache. Er ließ bloß den Gefangenen hinausführen und verschwand selber, als ob er hätte vermeiden wollen, für irgendetwas zur Rede gestellt zu werden. Der Klöckner schaute herein.
Sollen wir läuten?
Ja, sagte der Pfarrherr abwesend. Es ist wohl hohe Zeit.
Der Klöckner verschwand. Auf dem Platz, wo er gestanden hatte, sank der Pfarrherr auf die Knie.
Herr,
betete er,
Verborgen sind deine Wege und unbegreiflich deine Ratschläge. Aber hast du diese Seele so nahe der Pforte der Seligkeit geführt, so strecke nun deine Hand aus und zieh ihn in dein Reich. Sende deinen Geist aus, Herr, und dring in sein Herz hinein. Zerschlag die letzten Hindernisse, zwing ihn zu glauben. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Amen.
Die Glocken hatten zu läuten begonnen, und die Menschen strömten in die Kirche. Der Pfarrherr erhob sich langsam. Immer noch betend begann er, die Messgewänder anzuziehen.